Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sandra von Sabinski, die uns von der Schwangerschaft und Geburt ihres Sohnes Lukas erzählt. Bis zur 25. Woche hatte Sandra, wie sie selber sagt, eine Traumschwangerschaft. Doch dann hatte sie unerwarteterweise einen vorzeitigen Blasensprung und musste aus Andorra nach Barcelona notverlegt werden und konnte auch nicht nach Deutschland transportiert werden. Das heißt, sie war dann für den Rest ihrer Schwangerschaft und zur Geburt in Barcelona. Lukas war zwar noch nach dem Blasensprung einige Wochen im Bauch, ist dann natürlich aber als Frühchen zur Welt gekommen. Und ja, dann folgten einige Wochen auf der Neonatologie. Sandra hat sehr viel zu erzählen, deswegen gibt es zwei Folgen. Heute und dann gleich morgen die zweite. In der heutigen Folge gegen Ende beenden wir das Gespräch fast, aber haben dann doch noch ein bisschen Zeit und reden noch ein bisschen weiter. Also nicht gleich auf Stopp drücken, wenn es so scheint, als würden wir unser Gespräch beenden, sondern die Folge wirklich bis zum Ende hören. Und ja, bevor wir mit Sandras Geburtsgeschichte anfangen, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zum Mother Gathering. Das Mother Gathering ist ein Online-Frauenkreis für Mütter, werdende Mütter und auch für diejenigen, die es noch werden wollen, also Frauen mit Kinderwunsch. Und im Mother Gathering geht es nicht darum, wie viele Stunden unser Kind schon schläft oder welche Beikostmethoden wir anwenden, sondern es geht um den Transformationsprozess oder die vielen Transformationsprozesse, die wir als Mütter durchleben. Es geht um unsere Werte, unsere Intuition, Mutterinstinkte und auch die Verbindung zur größeren, zur weiteren Mutterenergie und auch um die Auseinandersetzung mit eigenen Kindheitsthemen und deren Auswirkungen auf unser Muttersein. Und ja, ich freue mich ganz doll. Der erste Frauenkreis für Mütter wird am 14.06. stattfinden von 10 bis 12 Uhr online via Zoom. Deine Kinder dürfen gerne dabei sein. Und wenn du nicht die ganze Zeit präsent sein kannst, dann ist das auch nicht schlimm. Das Mother Gathering wird aufgenommen und an alle Teilnehmerinnen dann verschickt, sodass du auch später dir die Aufnahme nochmal anschauen kannst. Die Anmeldung gibt es natürlich in den Shownotes. Und jetzt erst einmal viel Freude mit der Geburtsgeschichte von Sandra.
Hallo und herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du uns heute von deiner Schwangerschaft und Geburt erzählst. Du hast ja eine sehr turbulente Reise hinter dir. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf und meine Erfahrung teilen. Und vielleicht macht das ja ein paar Frauen auch Mut, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind.
Ja, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Drei Fragen auf einmal. Also, wer bin ich? Ach, weißt du, da kommt immer die Tantrika-Philosophin in mir durch. Wer bin ich? Was sagst du dann? Aber ich glaube, am besten ist dann immer die Berufsbezeichnung, dass man so grob einordnen kann, was man so macht. Also ich bin Sandra, ich bin 47, werde im September 48. Ich habe lange Zeit in der PR gearbeitet und hatte auch eine eigene Agentur, die habe ich aber verkauft. Genauso wie ich all meine Besitztümer 2021 verkauft habe und einfach gesagt habe, okay, ich probiere es der Liebe wegen nach Frankreich zu gehen, beziehungsweise durch Europa zu ziehen. Ich unterrichte, wie du auch, Yoga, habe einen eigenen Yoga-Stil entwickelt, begleite sehr viel Frauen, habe dazu auch ein eigenes Teacher-Training, aber möchte jetzt nicht irgendwie, dass das nach Werbung klingt, aber es ist halt das, was ich mache und das, was ich halt auch liebe. Und ich liebe es halt, andere Frauen auch so beim Aufblühen zu begleiten. Ich bin auch Autorin, mein erstes Buch ist 2022 rausgekommen und bin verheiratet, ganz frisch,
zum zweiten Mal schon. Zu sagen?
Ja, also meine zweite Ehe schon. Die erste Ehe war 15 Jahre. Ich hoffe, die ist jetzt für immer. Das wäre natürlich toll. Und was war die dritte Frage, Thea?
Deine Familienkonstellation, da hast du schon drüber
Habe ich schon abgedeckt. Genau. Wunderbar. Und ich habe, wir haben einen kleinen, wunderbaren, sehr süßen Sohn. Und ich bin seit 4. Dezember Mama zum ersten Mal in meinem Leben. Also zum zweiten Mal, wenn man ein kleines Sternkindchen in der in der achten Woche, dass ich verloren habe, mit dazu rechnet. Aber
ja, das
vielleicht anderthalb Mal, Mom.
Okay, da reden wir dann gleich auch noch drüber, über das Sternchen. Ja, danke, dass du dich so ausführlich vorgestellt hast. Zu deinem Training wollte ich noch sagen, weil du hast gerade Teacher-Training gesagt. Mhm. Ich habe dein Training noch nicht gemacht, aber von dem, was ich so sehe auf Social Media, ist es ja gar nicht unbedingt nur für Frauen, die auch unterrichten wollen, oder? Es ist auch was, was Nein. eigentlich alle Frauen machen können, weil es sieht nach was sehr, einer sehr umfassenden, ja, so ein Selbstfindungs, Programm aus, das ist richtig.
Ist es auch total. Ist es auch total. Nur es machen ganz viele auch nur für sich. Und es ist Wahnsinn, was sich daraus teilweise entwickelt hat. Und jetzt gerade auch im letzten Jahr, also eine so unglaubliche Gemeinschaft ist daraus erwachsen. Wenn wir gleich auf meine Geschichte kommen, kann ich noch was zu den unglaublichen Teacher-Trainees 2023 sagen. Die haben mich nämlich auch mit durch die Zeit getragen. Und es ist mehr, ja, es ist so ein, es ist so den eigenen individuellen Ausdruck als Frau zu finden, wie der für einen selbst halt aussieht und nicht wie jemand das einem vorschreibt zu sagen, weißt du, ich sehe auch nicht aus wie die typische Yoga-Lehrerin, weigere ich mich auch, möchte ich nicht. Also ich hasse das, wenn jemand mir Sachen aufoktroyiert und ich finde, wir Frauen sind sowieso so häufig oder auch gerade als Mamas, ja, also so viel Meinung, wie man zu sein hat, ausgesetzt. Und da sträube ich mich einfach. Und deshalb habe ich Sachen, glaube ich, generell in meinem Leben sehr viel anders gemacht, als man das erwartet hätte. Und habe mich über Dinge hinweggesetzt, habe mich über Aussagen hinweggesetzt, die ich mir so anhören musste ab 40. Und möchte einfach andere Frauen auch dazu ermutigen, das zu tun. So ihren eigenen Ausdruck als Frau zu finden und das mit Lust zu leben.
Ja.
Alle Facetten.
Also genau, auch für alle Frauen, auch für diejenigen, die vielleicht gar kein Yoga unterrichten, was gar nicht auch unterrichten wollen, sondern sich einfach und ihre Weiblichkeit besser kennenlernen wollen.
Genau.
Ja.
Danke, so, dass du danach gefragt hast.
Gerne. Dann fangen wir mal an mit deiner Kinderwunschreise. Mhm. Wann fing die an?
Weißt du, es ist eigentlich ganz lustig, ich wollte eigentlich keine Kinder haben. Ich habe schon mit 20 gesagt, nee. Never. Für mich, ich möchte mit 30 Porsche fahren, ich möchte super erfolgreich sein und ich glaube, das hat mit meiner Kindheit und mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich schon sehr früh viel Verantwortung übernehmen musste und ich war einfach lange auch nicht bereit, Verantwortung überhaupt für jemand anderes zu übernehmen. Also schon die Hunde waren echt eine Umstellung, als ich Hunde bekommen habe. Und Kinder konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Es war auch nie so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ein kleines Baby, wie süß. Ja, da bin ich gar nicht so ausgeflippt, sondern eher, wenn ich kleine Hundewelpen gesehen habe. Ja, das war eher mein Ding. Und selbst als ich mein Leben dann schon gewandelt hatte und ich von dieser sehr materialistischen Welt mit Filmpremieren und Brad Pitt sehen und Personal Shopper in luxuriösen Boutiquen und bei Louis Vuitton Stammgast sein, zum Yoga gefunden haben, mein Leben sich dadurch schon mal radikal geändert hat, oder nicht radikal, aber schon mal eine erste Wendung genommen hat, auch da war es so, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war, glaube ich, 2018, bin ich aus Versehen schwanger geworden. Nicht mit meinem jetzigen Partner, mit meinem jetzigen Mann, sondern mit der Beziehung, mit einer Beziehung davor. Und bin zusammengebrochen, als ich den Schwangerschaftstest gesehen habe. Ja, ich glaube, ich war da 42 oder so. Und dachte, scheiße, wie mache ich das? Weil wir waren in verschiedenen Städten gelebt, hatten nicht so eine stabile Basis und ich habe auch so ein bisschen schon an der Beziehung gezweifelt, weil viele Bedürfnisse eigentlich nicht zusammengepasst haben. Und hinterher habe ich auch herausgefunden, habe ich für mich entschieden auch, dass das ein wunderbarer Mensch ist, aber der einfach nicht zu mir passt und mich auch deshalb getrennt. Aber ja, da war es einfach so, wie machen wir das geldtechnisch, beziehungstechnisch, ortstechnisch. Aber dann, als es dann klar war und ich so diesen kleinen Krümel das erste Mal auf dem Ultraschall gesehen habe, dann da ist mein Herz so aufgegangen und ich habe mir einfach nichts sehnlicher gewünscht, als dass dieses kleine Krümelchen halt eben auch dann zur Welt kommt. Und ich weiß noch genau, dass wir den Termin hatten für den Ultraschall für den ersten Herzschlag. Also so 8. Woche war das. Und in der Nacht davor habe ich angefangen zu bluten und richtig, richtig schlimm geblutet. Und ich habe so geweint. Ja, also ich glaube, es haben ja viele Frauen erlebt, ne, solche Situationen. Darüber wird zu wenig gesprochen, aber ich kenne unglaublich viele, die das erlebt haben. Und es ist immer so, als ob ein, ja, als ob so ein Stückchen Herz damit gespült wird, wenn du das Blut da die Toilette runterrinnen siehst. Und ab da war ich mir dann nicht mehr so sicher. Mit 42 habe ich meinen Kinderwunsch entdeckt. Der war aber immer noch nicht so ausgeprägt. Ja, ich habe mich ja dann auch getrennt von dieser Beziehung und dann war ich 44 und dachte, oder 43, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dachte ich, naja, jetzt ist die Sache eh gegessen. Du konzentrierst dich jetzt auf dich, habe mich einfach nochmal ganz neu erfunden, weil ich das so stark gespürt habe, was ich dir gesagt habe gerade, also bezüglich auch des Teacher Training, weil die Reise bin ich ja selber gegangen. Ich hatte mich so zurückgehalten, hatte mich auch so, hatte das Gefühl, ich darf nur in einer bestimmten Arbeit in dieser Yoga halt sein, in der ich dann ein bisschen erfolgreicher wurde. Ich bin viel gereist, ich habe in China unterrichtet, ich habe ganz vielen Festivals unterrichtet und so weiter und so fort. Und dachte, ich dürfte mir das aber nicht erlauben, wie ich mich eigentlich halt eben sehen möchte. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich mache das aber einfach. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und als wir unser Zusammenkommen-Date hatten, ja, das dritte Date, er hatte das wunderschöne Hotel du Palais in Biarritz am Meer gebucht. Ja, genauso wie ich mir das vorher erträumt hatte. Ich hatte gedacht, als ich nach Frankreich gegangen bin, mir da ein Haus gemietet hatte, dachte ich, so, in dieses Hotel du Palais, da musst du unbedingt hin. Und wenn du selber die Ocean Suite buchst, mit einem heißen Typen, mit Champagner en masse, aber das musst du machen. Und tatsächlich hat er das dann alles organisiert und wir hatten da unser Date. Und beim Abendessen hat er auch gesagt, für ihn ist das der Anfang einer Beziehung und für ihn ist es aber auch klar, er möchte Kinder, wie ich dazu stehe. Und dann habe ich gedacht, naja, er war da 35, 36, ich weiß es nicht genau, ich 44 auf jeden Fall, 36, genau, 8 Jahre jünger. Und, oder 43, ist auch, naja, auf jeden Fall.
Auf das eine oder andere Jahr kommt es auch nicht an.
Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, klar, können wir versuchen, ich weiß nicht, wie es ist, aber wenn du unbedingt möchtest, würde ich es probieren. Und so ist das eigentlich entstanden. Ja, also das war der Anfang von Lukas. Das war gar nicht so, dass ich unbedingt wollte, sondern was für meinen Mann ganz klar wurde. Und dann haben wir uns halt eben damit auseinandergesetzt. Was ja nicht so einfach ist, wenn man über 40 ist.
Ja.
Für manche schon, vielleicht. Aber es ist nur, ehrlich gesagt, ganz wenig Prozent.
Ja. Wann habt ihr angefangen, es zu versuchen? Und wann fing dann auch, ja, die Kinderwunsch, Kliniken und so weiter an?
Direkt. Wir haben das gar nicht natürlich versucht. Also ich hatte erst meine Frauenärztin aufgesucht und man muss dazu sagen, ich bin immer noch nicht in den Wechseljahren. Also meine Mama ist auch super spät in die Wechseljahre gekommen und ich war bei meiner Frauenärztin und die meinte, nee, das sieht alles super aus. Gucken Sie mal, da haben Sie noch genug Follikel. Und den AMH-Wert hatte sie auch bestimmt, war auch in Ordnung. Und dann meinte sie, versuchen Sie es erstmal ein halbes Jahr so und dann, wenn es nicht klappt, dann können Sie ja, dann sollten Sie aber in die Kinderwunschbehandlung in Betracht ziehen. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und dann aber auch, wir sind ja beide so Wissenschaftsnerds, ne? Ich habe dir ja vorhin gezeigt hier das Physikbuch, was er hat, weil er Astrophysiker ist und ich liebe auch Physik, Biologie, ich liebe einfach Wissenschaft und habe mich damit auseinandergesetzt, was sind denn jetzt meine realistischen Chancen? Und ich glaube, ich habe weniger Probleme, schwanger zu werden. Ich hatte auch keine Probleme, Embryos zu bekommen. Aber die Sache ist halt die, und darüber wird halt so wenig geredet. Und das macht mich auch immer richtig wütend bei den Kinderwunschbehandlungen in Deutschland. Viele der Embryos sind dann halt eben nicht in Ordnung und sind halt nicht überlebensfähig. Also das Schwangerwerden ist gar nicht so sehr das Thema, dass die Schwangerschaft behalten ist dann eher das Thema. Ne? Dass man dann wirklich halt einen Embryo hat, der halt genetisch in Ordnung ist und sich dann halt auch wirklich einpflanzt. Und da haben wir gesagt, okay, wir starten direkt damit. Und dann haben wir im Januar 2022 sind wir damit gestartet.
Januar
2022. Ich habe genau angefangen, das Buch zu schreiben und eine Kinderwunschbehandlung zu machen und habe die Agentur geführt und mein Yoga-Business. Und ich bin da ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich glaube auch, dass es deshalb da nicht geklappt hat.
Ja, du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Runden IVF?
Ja, genau, 4 Runden IVF.
Okay, und, das heißt, wenn uns kurz vielleicht durch einmal durch das Prozedere
einmal durchjagen.
Genau, einmal durchjagst oder kurz erklärt, wie das abläuft.
Also für
Und
uns
du
war es ganz
hattest
wichtig,
vorhin
dass
auch
wir halt.
erwähnt, dass ihr die Kinderwunschkliniken in Deutschland nicht unbedingt testen. Wo habt ihr...
Never. Würde ich auch ehrlich gesagt niemandem empfehlen. Warum? Weil ich habe das jetzt mit so vielen, mich haben sehr viele kontaktiert, die auch Kinderwunsch, die auch einen Kinderwunsch haben, die das mehrfach auch schon erfolglos in Deutschland versucht haben. Und in Deutschland ist einfach das Problem, dass die Embryos nicht untersucht werden. Das heißt, es werden Hunderttausenden von Frauen Embryos eingepflanzt, wo es von Anfang an klar ist, dass dies keine Schwangerschaft wird. Und ich finde, dass und mit dieser Untersuchung, wie es denn aussieht, kannst du es einfach ganz einfach halt ausschließen und weißt halt eben, woran du bist. Und wir hatten auch zum Beispiel IVF-Runden, in denen halt auch gar kein, also es hat 4 IVF-Runden gebraucht, bis wir überhaupt Embryos hatten, die wir transferieren konnten. Und jetzt auch nicht wahnsinnig viele, 2, ja. Und das finde ich so schade und das darüber wird auch nicht aufgeklärt. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte das trotzdem nicht, ich möchte das aus ethischen Gründen nicht, ich möchte das nicht testen, finde ich, ist das absolut auch eine Entscheidung. Aber ich finde, man muss den Frauen die Chance geben, das für sich zu entscheiden, weil ich kenne Fälle, da gab es 10 und mehr, auch, ich glaube, ein Fall von 13 Transfers, bis sie dann auch einmal ein Embryo hatte, der dann getestet wurde und dann hat es sofort geklappt. Ja, und das macht mich dann total wütend, dass darüber in Deutschland nicht geredet wird. Das ist halt verboten. In anderen Ländern ist das erlaubt. In Spanien ist das erlaubt. In Zypern ist das erlaubt. Wir waren erst in Spanien, da hat es nicht geklappt und die Klinik war auch nicht so schön. Es war unglaublich teuer, aber die Erfahrung war nicht so schön. Also IVF ist natürlich auch ein ganz schöner Ritt für den Körper, ne? Also die Hormone, die man sich dann spritzt und diejenigen, die dann auch durchgegangen sind, bei mir war es dann immer so, wenn ich die Spritze für den Eisprung bekommen habe, danach bin ich in eine solche Depression gefallen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber spricht auch keiner, ja? Also dann kriegst du diese Spritze, dann 2 Tage später, oder nicht du kriegst diese Spritze, du musst die dir selber spritzen. Und dann 2 Tage später ist dann, oder einen Tag später ist dann die Eizellenentnahme. Und danach ging es mir emotional einfach so schlecht. Und diese Klinik hat mich einfach innerhalb von 5 Monaten durch 3 Zyklen gejagt. Ich hatte also gar keine Pause. Ich habe hinterher gelesen, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte, dass man einfach einen Break bräuchte, dass das viel zu, ja, das ist einfach viel zu schnell ist. Ich glaube, sie wollten einfach gucken, dass noch mehr Follikel durch die Hormonstimulation vorher dann nochmal zustande kommen. Eine Ärztin hat gesagt, ah, sie sollten das sowieso sofort aufhören zu versuchen. Das bringt nichts bei ihnen. Sie sind zu alt. Mit der wollte ich dann nicht mehr so gerne zusammenarbeiten. Logischerweise. Weil es ist ja meine Entscheidung. Ja, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber man kann es, wenn man es versuchen möchte, warum verwehrt man mir das? Ja, das habe ich nicht verstanden. Naja. Die Zeit habe ich. Also die ersten 3 Versuche habe ich als sehr belastend empfunden. Hat mit Sicherheit auch noch damit zu tun, dass ich das Buch geschrieben habe parallel, dass ich eine Firma geführt hatte, dass ich 2 Firmen geführt hatte. Ja, also mein Yoga-Geschäft und dann halt eben einmal die PR-Agentur, die ich damals noch hatte. Und ich bin da so ein bisschen reingefallen in den ersten 3 Versuchen. Und beim 4. Versuch habe ich das ganz anders gemacht. Also dann nach den 3 Versuchen konnte ich nicht mehr. Und mein Körper konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich war voller Wasser, meine Beine haben so weh getan. Die Hormone haben mir zugesetzt. Ich war emotional echt ein Wrack. Das hat wirklich auch gedauert. Mein Hund war da, hatte war war ist fast gestorben in der Zeit, dann auch nach der dritten IVF. Und dann brauchte ich eine Pause und habe die Zeit dann halt auch genutzt, um mich dann noch einmal fortzubilden und nochmal was zu lesen, mit verschiedenen Ärzten zu sprechen. Und ich habe sogar mit dem Fertility Doc der Kardashians gesprochen, Mithia. Ich habe tatsächlich $400 in die Hand genommen, um 30 Minuten mit dem Typen zu sprechen, der gesagt hat, nein, kein Problem, und wir haben diese und diese Methoden. Er hat mir dann von NAD Plus erzählt, NAD Plus auf Deutsch, und von einer Methode, PRP heißt das, wo man, das kennt man aus der Kosmetikbehandlung, da wird Blutplasma gewonnen und dann wird das in das Gesicht gepackt, ja, und dann siehst du frisch und strahlend aus. Und das Gleiche macht man aber mittlerweile auch bei Eierstöcken zum Beispiel. Super interessant. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil bei mir nicht so das Thema war, ob Follikel überhaupt kommen, sondern eher dann die Anzahl oder und auch die Anzahl nicht so sehr, sondern eher die Qualität. Und das war eher so, um das überhaupt Follikel kommen, um das halt eben nochmal zu stimulieren. Und ich konnte mir da auch einfach nicht vorstellen, schon wieder irgendwo hinzufliegen, schon wieder 5.000 Euro in die Hand zu nehmen. Also in Amerika kostet es, glaube ich, 30.000, in Spanien 5. Und dann da dann wieder anzufangen. Es ist aber eine total interessante Behandlung. Die haben teilweise sogar die Wechseljahre umgekehrt damit. Also es ist dann wieder die Fertilität zurückgekommen bei Frauen, die in den Wechseljahren sind. Also wenn das für jemand ein Thema ist, ist das etwas Spannendes, was man sich angucken kann. Geht auch in Deutschland, in Baden-Baden gibt es eine Klinik, hatte ich recherchiert. Und dieser Doc in Amerika hatte mir dann erzählt, dass sie zusätzlich dann noch NAD+ in den Eileitern injizieren. Dann hatte ich darüber halt etwas gelesen und hat dann gelesen, okay, bei Mäuseversuchen wurde halt die Fertilitätsrate extrem gesteigert, auch die Qualität der Eizellen. Und dann bin ich extra zum ersten Mal nach Nizza sogar geflogen, um mir da die erste Infusion geben zu lassen. Und der Arzt war so ein Schatz, das war im Februar letzten Jahres, Dr. Luca Willemir. Ja, Willemir, ein Russe. Total super nett. Und ich hatte da schon angefangen mit Supplements. Und dann hatte er sich mich angeguckt und meinte, schauen Sie mal, allein der Eierstock ist schon in der Lage, eine gute Oxyzyte, eine gute Eizelle zu produzieren. Da haben Sie 6 und hier haben Sie 4. Also ich hatte tatsächlich 10 Follikel ohne jegliche Hormonstimulation. Und dann meinte er, gucken Sie mal den Uterus, der sieht so einladend aus. Und das war für mich so ein wichtiger, so süß, oder? Das war so, nachdem in Spanien, wenn man immer gesagt hat, das funktioniert nicht, das wird nicht klappen und weiß ich nicht was, einfach jemand zu haben, der einen so auch sagt, probieren Sie es, sieht super aus. Das war so ein schönes Gefühl und so, dann hatte ich noch so ein Hotelzimmer, das ganz in rosa war. Und ich dachte, ja, irgendwie ist da so ein rosa Hoffnungsschimmer dann. Ja? Weil ich wusste auch nicht, wie viele IVFs ich da noch hätte machen wollen. Also nicht mehr so viel. Also ich hätte es jetzt nicht bis zum Ende gemacht, bis dann irgendwann das mal vielleicht klappt. Ich glaube, dann hätte ich irgendwann auch gestoppt. Oder wir hätten eine andere Lösung dann gefunden, für ein Kind zu haben. Weil letztendlich, wenn du unbedingt ein Kind haben möchtest, wird es ja immer Wege und Lösungen geben. Ja, du kannst ja auch Surrogate machen, also eine Leihmutter haben. Oder wenn es unbedingt dein absoluter Wunsch ist, wird es ja immer irgendwie gehen, wenn die Mittel dazu da sind. Und naja, aber da hatte ich auf jeden Fall so einen Hoffnungsschimmer. Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Und in diese IVF bin ich dann auch irgendwie ganz anders reingegangen. Ich habe mir dann diese Infusionen weitergeben lassen, habe vorher schon, habe meine Schilddrüse war auch wieder unter Kontrolle. Die war in dem Jahr zuvor durch die Covid-Impfung und wirklich komplett durcheinander. Ich hatte Hashimoto und viele hatten das, die Autoimmunerkrankung haben, dass nach den Covid-Impfungen das ganze System einmal durcheinander war. Meine Schilddrüse war wieder in Ordnung und es war alles so aligned. Und am 17.05. hatten wir dann einen Embryotransfer. Wir hatten ja noch eine ganz tolle Klinik. Darf ich den Namen sagen, weil ich finde die wirklich richtig gut. Das ist Eurocare IVF in Zypern. Ich habe manchmal bei
mir welche. Ja, ja.
Nein, was würde ich Cyprus sagen und dann kommt Zypros raus.
Kenne ich, geht mir genauso.
Okay, gut. Und die waren so toll. Das war auch nicht so eine anonyme Betreuung, sondern ich hatte zwei Betreuer, mit denen war ich ständig per WhatsApp in Kontakt. Ich konnte denen abends schreiben, wenn ich Bedenken hatte. Der Arzt war für uns. Das war so richtig familiär. Und ich hatte das Gefühl, das ist es jetzt, weißt du? Und dann, als die Eizellenentnahme war, habe ich einen Heiratsantrag bekommen auch. Also all das, es war alles so romantisch und schön. Und ich habe diese IVF, die letzte, habe ich echt genossen sogar. Mir haben die Spritzen nicht so viel ausgemacht. Ich war gut drauf. Ich habe verrückterweise auch bei der Eizellenentnahme da, hatte ich keine Depression. Ja, obwohl ist das gleiche Medikament war, es war auch Ovitrel, was ich bekommen hatte, aber keinen Hormonabfall. Irgendwie war alles, es hat sich alles so aligned angefühlt, dass das jetzt was wird. Und am 17.05. war der Transfer und das war ein ganz, ganz schöner Moment, weil ich war einfach auch so gut drauf. Ich bin vorher noch spazieren gegangen. Ich habe vorher noch, wir haben getanzt vor dem Brühe-Transfer, weißt du, mit den Krankenhaushauben auf und dem Kittel an. Und dann lag ich dann da und dann kann man ja auch das sehen. Und sie zeigen vorher noch ein Bild von dem Embryo und da checken dann nochmal, ist das richtig, ne? Ist das den wir uns ausgesucht haben? Und dann war der Transfer. Und das ist ganz verrückt, weil eigentlich anatomisch ist es, glaube ich, gar nicht so unbedingt möglich. Aber ich bin ja auch sowieso ein bisschen esoterisch. Ich glaube ja viel an Energie, nicht esoterisch, aber ich glaube an Energie. Und ich schwöre dir, Thea, da war so ein Tingling in der Vagina, als dann dieser kleine Schlauch dann kam. Es ist ja völlig schmerzfrei, so ein Embryotransfer. Und dann wurde der reingeduckt, der Lukas, in meine Gebärmutter. Und in dem Moment war das alles so wie elektrisiert. Und das hat 3 Tage noch angehalten. 3 Tage. War sogar so ein leichtes Turn-on-Gefühl. So richtig energetisch. Und dann nach 5 Tagen habe ich zum ersten, oder 5, 6, ich weiß nicht, habe ich angefangen zu testen und
Das
war
wollte ich
total
gerade
betrübt. Ich habe
fragen, ob du selber
keine Linie
getestet hast oder gewartet
gesehen.
hast.
Ich hatte keine Linie gesehen. Ich war so traurig. Ich bin zurück ins Bett geschlichen und war so, oh, scheiße. Und das Ganze jetzt nochmal, weil ich war mir eigentlich nicht sicher, dass das jetzt geklappt hat. Ja, weil es war so besonders. Diese ganze letzte IVF war so besonders. Und dann war ich so traurig. Und Anu hatte noch geschlafen. Und ich dachte, oh, scheiße. Und jetzt musst du ihm sagen, wobei 5 Tage, man soll ja dann nochmal warten. Eigentlich erst nach 14 Tagen hast du ja das Ergebnis. Aber viele hatten halt schon, haben halt schon eine kleine Linie sehen können bei diesen kleinen Teststreifen. Und dann bin ich danach nochmal ins Bad und dachte, komm, guckst du noch mal drauf? Und dann habe ich noch mal geguckt und dachte, irgendwie, also ist da so ein Hauch von grauem Strich. Und dieser graue Strich wurde dann deutlicher und deutlicher und deutlicher mit jedem Tag. Und es war dann einfach super klar, dass ich schwanger bin. Das
Ja,
war
ich
die
glaube,
IVF-Reise. Du musst mich
hast du
stoppen, ich
hast
rede immer so viel. Wenn
gar
ich zu
kein
viel rede,
Problem.
ja, fang mich ruhig ein. Ich bin so ein Pony, das dann losgaloppiert und
Ich höre sehr gerne zu.
stopp
Ich wollte
mich
sagen, weil
ruhig.
ich glaube, die Kliniken, also ich meine, ich habe selber nie erfahren, aber von dem, was ich so höre, ist, dass die Kliniken immer sagen, man soll nicht zu Hause testen, sondern warten, bis das Bluttestergebnis kommt. Aber ich
Ja.
glaube, die meisten Frauen können einfach nicht die 14 Tage abwarten.
Natürlich. Natürlich, das suchte vorher.
Ja,
Aber
und
sie
wie war das
sagen,
dann, als dann der offizielle Anruf aus der Klinik kam? Sie sind
wir
schwanger?
waren ja, also das war ja dann nicht so, sondern ich musste dann hier in Andorra testen, mit einem Bluttest. Weil dafür fährst du ja nicht wieder zurück nach Zypern, sondern wir haben den Embryotransfer gemacht, haben dann 3 Tage gewartet und dann ging es dann halt eben zurück nach Andorra waren wir in der Zeit, weil ja auch mein kleiner Hund noch da war. Und dann ja, und dann habe ich hier halt eben Bluttest gemacht. Aber ich wusste, dass ich schwanger war. Es war so klar, ja, es wurde so richtig fett lila die Striche. Ich habe die immer noch aufbewahrt. Und dann habe ich noch ganz viel, ich habe ganz viele Schwangerschaftstests auch gekauft, einfach nur um mich zu freuen, ja, wenn halt eben dann wieder was da kommt.
Ja.
Und ja, natürlich hat man, ich hatte dann zwischendurch auch Angst, oh, ist es denn noch da? Ist er noch da? Und dann war es immer auch nochmal eine Beruhigung, dann nochmal den Schwangerschaftstest.
Wie ging es dir vor allen Dingen dann im ersten Trimester körperlich? Hattest du viele Schwangerschaftssymptome? Ich meine, du
Also,
kennst ja deinen Körper sehr gut. Da spürt man ja
ja.
manchmal vielleicht auch mehr als.
Ja, ich habe ihn auch schon total früh gespürt. Die Müdigkeit natürlich, ja, diese bleiernde Müdigkeit, das ständige zur Toilette gehen und ich hatte auch echt krass Übelkeit. Und das kann ich aus meiner Sternchenschwangerschaft nicht übrigens. Da hatte ich keine Übelkeit. Und man sagt ja, Speier sind Bleiber. Irgendwie sowas, ja. Jedenfalls habe ich das mal gehört.
Weiber
Also
sind Bleiber, sagt man hier.
Speiber sind Bleiber. Das heißt, wenn du spuckst und dich wirkst, wenn dir schlecht ist, das sind die, die bleiben. Bei mir hat es jetzt gestimmt. Also die Übelkeit war im ersten Trimester ganz, ganz doll. Und die Müdigkeit halt. Ne? Aber ansonsten, ich hatte eine Traumschwangerschaft, bis ich eben keine Traumschwangerschaft mehr hatte.
Ja,
Und
das
es war
glaube ich
ehrlich
gleich.
gesagt so, dass ich dachte, alles klar. Also, der Kleine ist jetzt hier drin. Und dann warte ich ein Jahr und dann mache ich den nächsten Transfer. mit dem nächsten Embryo, den wir hatten, weil ich das so schön auch fand, schwanger zu sein. Ich fand es super toll. Im zweiten Trimester auf einen Schlag ging es mir super gut. Ich habe die ganze Zeit weiter Sport gemacht. Ich war super aktiv. Fand mich super heiß. Ich fand diesen Körper, diesen schwangeren Körper, fand ich so, ach, ich fand ihn so toll. Ja. Und ich habe auch nie weite Klamotten angezogen. Ich habe die allerengsten angezogen, weil ich es einfach gefeiert habe. Auch so mit so Cutouts und so, weil ich einfach fand es richtig toll, schwanger zu sein. Richtig, richtig schön. Und mein Mann auch. Das fand ich so interessant. Ich hatte auch gedacht, man ist unsichtbar als Schwangere für das andere Geschlecht zum Beispiel, ja. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Krass, hätte ich nicht so gedacht. Also jetzt auch nicht nur für die Fetischisten wahrscheinlich, sondern einfach vielleicht, ich glaube, es ist die Energie, weil es ist das Gleiche, wenn wir uns, du kannst einen Kartoffelsack anhaben, wenn du dich aber unwiderstehlich heiß findest und sexy, dann werden generell alle Menschen dich angucken und du hast so den inneren Scheinwerfer an und das war es vielleicht sonst auch so, weil ich hatte auf jeden Fall den Scheinwerfer an, aber sowas von zwei.
Ja, du und der kleine Lukas hat schon mitgeschehen.
Ja.
Wie wurdest du medizinisch betreut in der Schwangerschaft? Du hast zu der Zeit in Andorra gewohnt, aber ich glaube, du hattest ja zwischenzeitlich auch geplant,
auch in Deutschland.
Vielleicht in Deutschland.
Nee, ich war auch in Deutschland. Ich war in Andorra und in Deutschland. Ich bin ja mal so hin und also ich habe einen ganz tollen Arzt, den ich den auch immer erwähnt habe, weil der baut nämlich ein ganz tolles Perinatalzentrum auf. WHO, babyfreundlich, setzt sich gegen Gewalt gegen in der Geburt ein. Dr. Jens Pagels, ich habe ihn dir auch schon als Gast empfohlen. Also super, super Arzt, den hatte ich mir schon ausgesucht, den hatte ich auch besucht, den hat mich auch untersucht. Und ich war auch gar keine Risikoschwangerschaft, witzigerweise, weil es war halt alles so perfekt. Weißt du, der Kleine hat sich super gut entwickelt, mir ging es total gut. Keinerlei Probleme in Sicht. Da hatte ich ja schon Nummer zwei geplant.
Ja, und du hattest ursprünglich überlegt, in Deutschland zu gebären.
Fest eingeplant. Ganz fest eingeplant, ja, bei eben Dr. Jens Pagels. Ich wollte auch eine Bauchgeburt haben, eine geplante, weil ich große Angst hatte vor der vaginalen Geburt. Das hat mit meiner persönlichen Geschichte, die nicht immer so schön war, zu tun. Ja, kann man sich jetzt denken, was dahinter steht. Ich möchte jetzt nicht noch ein weiteres Fass und Thema aufmachen, aber es gab da traumatische Erlebnisse. Und wenn etwas Gewaltvolles in der Vagina passiert, dann flippe ich aus. Also ich hatte mal versucht, eine Spirale mir legen zu lassen. Das war ein Erlebnis, das die Ärzte nie wieder vergessen wird und ich leider auch nicht. Und also ganz, ganz große Angst vor der vaginalen Geburt. Ja. Und hatte mir das Krankenhaus ausgesucht, weil es halt eben eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland ist, die WHO babyfreundlich zertifiziert sind. Das war mir total wichtig. Es war mir wichtig, mit wem ich entbinden möchte, dass ich gut begleitet werde. Ich hatte eine Hebamme, hatte ich auch getroffen. Also es war alles in trockenen Tüchern vorbereitet. Unterkunft etc. natürlich sowieso, weil ich auch ja noch in Deutschland gemeldet war und auch immer noch bin. Meine Eltern haben sich total gefreut, meine Schwester und ihre Kinder haben sich gefreut. Ja, und dann ist alles anders gekommen. Ne?
Ja, dann kommen wir mal zu dem Tag, wo dann alles anderes wurde. Du warst gerade bei euch zu Hause in Andorra.
Ja.
Was ist passiert? Und in der wievielten Woche warst du?
Ich war in der Woche 25 und ich dachte den ganzen Tag schon, boah, jetzt hast du aber echt Blasenprobleme, ja? Und so viel Pipi, wie hier rausläuft. Und dann abends kam noch mal so ein ganzer Schwall. Und dann dachte ich, irgendwie ist das komisch.
Hattest du während der Schwangerschaft irgendwelche Beckenbodenprobleme? Weil es ist ja tatsächlich, es kann einfach vorkommen in der Schwangerschaft, gerade gegen Ende der Schwangerschaft, dass man vielleicht
auch
ein bisschen Harn verliert.
Ich dachte, das ist einfach mein Beckenboden, dass das ein Problem ist. Mhm. Und ich
aber
hatte
davor
zwei
hattest
Wochen,
du nichts mit dem Beckenboden, es war wirklich...
Ich hatte 3 Wochen vorher hatte ich mal Blutung, das war auch schlimm, weil da habe ich mich so sehr an die Sternchensituation erinnert gefühlt, weil ich bin morgens um 6 zur Toilette gegangen, alles voller Blut. Und das war eine solche Schocksituation und auch so hellrotes Blut. Und dann bin ich ins Krankenhaus direkt und die sagten dann aber, nee, ist alles in Ordnung, jetzt keine Sorgen machen. Und dann hatte ich nach 2 Wochen war ich nochmal beim Gynäkologen, der hatte mich auch nochmal gecheckt und meinte, alles chico, können so weitermachen wie zuvor. Ich vermute aber, ich konnte eben nicht so weitermachen wie zuvor. Es war jetzt auch ein relativ junger Gynäkologe hier. Und dass dann eben das passiert ist, was passiert ist. Also ich habe gemerkt, dass ganz viel Wasser, Pipi in meiner Unterhose, ja so richtig so, habe dann einmal die Hebamme hier angerufen und habe dann aber auch nochmal mit Herrn Dr. Pagels gesprochen, die beide gesagt haben, du fahr doch mal lieber ins Krankenhaus und lass das mal checken. Das war um 20 Uhr am 24.10.2023. Ich habe Arno, der zu dem Zeitpunkt recorded hat für eine Kooperation. Ich wollte ihn nicht stören. Ich habe dann gesagt, du, ist wahrscheinlich nichts. Ich war eben schnell zum Krankenhaus. Wir sehen uns gleich. Bisu. Hab noch nicht mal meinen Hund richtig verabschiedet. Und ich bin nicht mehr wiedergekommen. Mhm. Ich war dann da im Krankenhaus und die haben dann erstmal so einen Teststreifen in mich hineingehalten. Und meinten dann so, nee, ist kein Fruchtwasser, weil sich das nicht verfärbt hatte. Dann haben sie aber nochmal das Spekulum eingeführt und dann ist halt es in einem Schwall rausgekommen. Und ja, ich saß da und kennst du das, wenn alles gefühlt so auf einmal ganz still wird, die ganze Welt um dich herum? Ich fange gleich wieder an zu weinen.
Ja.
Ich konnte das in den Gesichtern sehen, weißt du? Ich konnte die gerade, die hatten vorher noch gelächelt, als dann der Test negativ war. Und dann waren die Gesichter sich verzogen und wurden ganz ernst. Und ich dachte, Scheiße. Scheiße.
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, es tut uns leid, es ist Fruchtwasser. Wir müssen jetzt sofort die nächsten Schritte einleiten. Wir können sie hier nicht versorgen. In Andorra gibt es keine Frühchenstation. Die Fruchtblase ist geplatzt. Dann habe ich da schon die ersten Medikamente bekommen. Dr. Pagels hatte nichts davon. Er hat keine Krankenkasse der Welt hat ihm das bezahlt, sondern einfach, weil ich seine Patientin war, hat er mich die ganze Nacht begleitet. Der hat die Medikamente gecheckt, meinte, nein, sagen Sie nein zu dem Medikament, weil das kann auf die Ohren gehen. Das brauchen Sie nicht. Das und das ist gut. Ja, ich konnte ihn die ganze Zeit anrufen, weil stell dir vor, du bist in einem fremden Land, du sprichst die Sprache nicht. In Andorra haben sie Englisch gesprochen. Dann bin ich als Nottransport, normalerweise wird man mit dem Helikopter gebracht. Ich weiß nicht, warum sie das bei mir nicht gemacht haben. Vielleicht, weil es schon zu spät war. Die haben mich mit dem Krankentransport 3,5 Stunden durch die Berge gefahren. Ja, ratternd in das Wasser, lief mir die Beine herunter. Wasser und Blut.
War zu dem Zeitpunkt Arno bei dir oder warst du noch alleine?
Nein, das war ja das Schlimme. Ich musste alleine auch noch fahren, weil wir haben ja den kleinen, steinalten Hund gehabt. Den konnten wir nicht alleine lassen. Wir haben hier niemanden. Wir sind gerade erst, also ich bin ja noch gar nicht hingezogen. Wir beantragen jetzt die Familienzusammenführung. Aber wir waren ganz frisch in Andorra. Wir kannten noch niemanden. Oh, und dann war es ja auch schon spät nachts. Wie willst du das organisieren? Deshalb musste ich alleine nach Barcelona. Und für Arno war es am Anfang gar nicht so sehr ersichtlich, dass das eine absolute Notsituation ist. Hat mir in aller Hektik einen Koffer gepackt wo die Hälfte gefehlt hat, aber klar, war natürlich auch irgendwie dann durch den Wind. Und dann bin ich in Barcelona angekommen, dann die gleichen Untersuchungen nachts um 2:30 nochmal. Dann wollten sie mir in den Bauch stechen und eine Fruchtblasenpunktion machen. Ehrlich gesagt, ich möchte das nicht, weil sie wollten untersuchen, ob eine Infektion der Fruchtblase vorliegt, um zu gucken, welches Antibiotikum sie dann geben können. Und mein Doktor, auch nachts um 2:30 konnte ich ihn anrufen. Ja, er so, nein, machen Sie es nicht. Richtiges Gefühl, Sie kriegen ein Breitbandantibiotikum. Das wirkt dann auch sonst dagegen. Lassen Sie das sein. Können Sie sonst immer noch machen, wenn Sie sich dafür entscheiden möchten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch so 4,5 Zentimeter Fruchtwasser, was noch ganz gut ist. Und wenig, aber noch ganz gut. Aber es war so schlimm, weil mit jedem Schritt, den ich mich bewegt habe, lief es einfach wie ein Sturzbach die Beine runter. Ich habe kein Essen gehabt, ich habe kein Wasser gehabt. Man hat kein Englisch gesprochen. In der Nacht waren nur die Nachtschwestern da in der Notaufnahme in diesem Public Hospital. Und keiner hat Englisch gesprochen. Als ich nach Wasser gefragt, haben sie gesagt, ja, einem Automaten den Gang runter. Und ich so, ja, aber ich darf nicht laufen. Ich verliere Fruchtwasser. Wie soll ich das machen? Und dann war eine Schwester so nett und hat mir dann tatsächlich 2 Flaschen Wasser besorgt, damit ich was zu trinken habe. Und ich konnte es nicht fassen. Weißt du, ich war doch die mit der Traumschwangerschaft.
Mhm.
Ich war doch die, wo alles so wo alles so easy war. Ich hatte am Wochenende zuvor hatte ich noch einen Workshop gegeben für andere Mamas auch. Wir haben unsere Bäuche bemalt. Das war alles, ich war doch die noch Sport gemacht hat, die so fit war. Wieso wurde ich jetzt darum betrogen? Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte das nicht glauben. Und dann verbunden natürlich auch mit der Sorge, was passiert, wenn jetzt Wehen einsetzen, wenn ich den Kleinen zur Welt bringe.
War
Und
dir
ich
in
habe vorhin
dem
gesagt,
Moment bewusst, was so, also 25 Wochen ist ja gerade so nach Viability, wie man sagt, also gerade überlebensfähig, ich weiß gar nicht, wie da die Chancen sind. War dir das in dem Moment bewusst?
Ja, weil ich sofort angefangen habe zu googeln.
Okay.
Ja. Und ich habe es ja auch auf Instagram geteilt und ich hatte, ich möchte meine Lanze brechen für Social Media, weil Social Media war für mich wirklich Social Media. War wirklich sozial. Ich bin wirklich aufgefangen worden. Es gab so viele Menschen, die ihre Hilfe angeboten hatten. Eine Neonatalschwester aus Australien, eine Neonatologin aus Australien, eine Neonatalschwester aus Deutschland haben mich angeschrieben, waren für mich da. Neonatalmedizinerin, also eine Doktorin, die sich nur um eine Kinderärztin, die nur für sich auf Frühchen spezialisiert hat, ja, hat mir dann immer diese Infoblätter mit jeder Woche halt eben zugeschickt. Und ich habe mich halt gefragt, okay, was kann ich machen? Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich viel an Energie glaube und auch damit meine Erfahrung hatte. Und ich hatte für mich beschlossen, er muss mindestens bis Woche 30 bleiben, weil dann die Chancen eigentlich einfach viel, 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 viel besser sind. Und ich habe mit ihm geredet. Ich habe Stunden damit verbracht, zu visualisieren, wie er innen drin schwimmt, ja, wie er in so eine goldene Flüssigkeit und goldenem Licht eingehüllt ist. Und drumherum habe ich mir die Fruchtblase vorgestellt, wie eine, wie habe ich mir so eine blaue Schutzschicht, die alle Keime abhält, vorgestellt. Ich hatte ja viel Zeit, weil ich durfte mich ja nicht mehr bewegen, ja, 15 Minuten am Tag.
Vielleicht muss man dazu kurz dazu sagen, für diejenigen, die sich mit dem Thema auch vorzeitiger Blasensprung nicht auskennen, das Fruchtwasser regeneriert sich ja auch. Ja, also nur weil die Fruchtblase platzt,
ja,
heißt
es
das
ist
nicht,
Pipi.
dass dann alles Wasser weg ist, sondern ist der Körper produziert auch weiterhin neues Fruchtwasser.
Der Körper von dem Baby produziert es, weil es ist im Wesentlichen Pipi vom Baby. Also er hat auch dann weiter produziert, das war ganz schön, aber natürlich es ist nicht so, dass sich das wieder auffüllt, weil das Loch halt einfach so groß ist. Das heißt, es fließt dann einfach halt auch wieder immer viel ab. Ne? Also am Anfang war es noch okay, dann hatte ich von 4,5 Zentimeter 4 auf 3 und so ist es immer weiter geschrumpft von dem Volumen her. Und ich habe auch meiner Fruchtblase befohlen, sich wieder zu regenerieren. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich glaube, dass es viel gebracht hat, mir das Sprechen mit ihm zu erklären, dass es wichtig ist, dass er noch drin bleibt, das Licht mir vorzustellen, weil ich habe ihn tatsächlich bis Woche 31 plus 2 behalten können. Und das sind einfach ganz andere ist ein ganz anderes Entwicklungsstadium und auch ganz andere Überlebenschancen. Und normalerweise, wenn du einen Blasensprung hast, ist zwischen 48 Stunden und 7 Tagen, ist in 95% der Fälle der Geburt. Und ich bin in den 5%, wo es halt eben Glück im Unglück war, dass ich es halt bis dahin aufhalten konnte.
Ja, du hast in der Zeit, wenn ich mich richtig erinnere von Social Media, das Krankenhaus nochmal gewechselt und dann warst du ja irgendwann Outpatient. Das heißt, du warst gar nicht die ganze Zeit stationär im Krankenhaus, sondern du konntest dann nach Hause, in Anführungszeichen,
Nee,
weil du
eben
hattest ja
nicht.
kein Zuhause in
Ich hatte ja kein
Barcelona.
Zuhause. Ich bin ja nach Barcelona gekommen und ich wohne ja nicht in Barcelona. Das heißt, wir mussten uns ein Apartment in Barcelona organisieren. Gleichzeitig durfte ich aber auch nicht nach Deutschland transportiert werden. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht hätten, wenn Arno nicht so gut mit Geld wäre und es ihm möglich war, uns noch ein Apartment zu mieten in Barcelona. Wie hätten wir das machen sollen? Wie? Auf eigene Gefahr irgendwie dann nach Deutschland fliegen? Ich weiß es nicht. Aber die Zeit war schlimm. Es war einfach wirklich, wirklich richtig schlimm. Also das Krankenhaus war, die Schwestern und die Ärzte waren super nett, aber die Administration war der absolute Horror, weil keiner Englisch gesprochen hat. Und ich habe in einem Zimmer gelegen, wo du ganz oben nur halt ein Fenster hattest. Und dann im nächsten Zimmer, als ich auch nochmal, als ich im Outpatient Management schon drin war, musste ich aber ja wieder ins Krankenhaus, weil du wirst dann natürlich kontinuierlich gecheckt. Du bist immer noch Patient, du bist halt nur nicht im Krankenhaus. Da war ich in einem Zimmer, wo dann diejenige den Fensterplatz hatte und dann war so ein Vorhang dazwischen. Das heißt, ich habe nur einen Vorhang und eine Wand gesehen und es war total dunkel. Ich bin seit der Zeit auch super sensitiv, was Dunkelheit oder dunkle Räume anbelangt. Ich kann das nicht gut aushalten. In Barcelona hatten wir dann nämlich eben auch nur eine Wohnung gefunden, die extrem dunkel war. Wir mussten ja auch in der Nähe des Krankenhauses bleiben. Also super dunkel. Ich habe einfach 4 Monate, wenn man dann die Neonatologie-Zeit mitberechnet, einfach kein Tageslicht gesehen im Wesentlichen.
Weil du ja wirklich auch die ganze Zeit strenge Bettruhe halten musstest.
Genau, ich durfte mich nicht bewegen. Meine Entscheidung war, gehe ich heute duschen oder gehe ich mit dem Hund heute einmal an den Baum vor die Haustür? Beides geht nicht. Das ist zu viel stehen.
Ja.
Und das war eine sehr schwierige Zeit, auch für uns. Auch in der Beziehung ist es natürlich super schwierig. Ja, du hast so viel Angst, wohin damit? Dann bist du in einem Land, wo du eigentlich gar nicht hingehörst. Der Plan ist ganz anders. Du freust dich über jede Woche, die du schaffst. Gleichzeitig hast du so viel Angst, dass ob wirklich alles in Ordnung ist. Und dann bist du so gefesselt ans Bett. Und gerade für jemanden, der eigentlich sehr aktiv ist, ist das nochmal vielleicht heraus. Weiß ich nicht, ist für jeden gleich herausfordernd, glaube ich. Es war für mich schlimm. Die Schmerzen auch. Du hast den auf dem Rücken oder auf der Seite liegen. Und dann habe ich auch herausgefunden, auf der linken Seite war besser als auf der rechten Seite, weil dann verliere ich so viel Wasser. Und dann jeder Gang zur Toilette versuchst du herauszuzögern, weil du weißt, du verlierst wieder ein bisschen Wasser oder du guckst rein und dann siehst du wieder Blut. Und dann hast du wieder Angst, fängst wieder an, ja. Also, es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit.
Eine ganz schlimme Zeit. Kann ich mir vorstellen, ja. Du hattest ja angesprochen, du hattest dir eigentlich einen geplanten Kaiserschnitt gewünscht. Ja.
Darf ich noch mal ganz kurz was zu der schlimmen Zeit sagen?
Natürlich.
Was mir da geholfen hat, weil ich finde, vielleicht ist es auch interessant für Frauen, wenn die auch eine ähnliche Situation haben. Und das wird echt unterschätzt, aber Disziplin. Daniel, also wir Frauen, und das erlebe ich auch gerade in meinem Business, gibt dann immer so viel Fokus auf Flow und Weiblichkeit und tralala und träumerisch und weiß ich nicht was. Aber wir sind halt eben auch, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir sind auch unglaublich stark. Die Disziplin, die Macht und die Kraft zu haben, das durchzuhalten, für das Baby zu kämpfen, sich einfach trotz wunden Stellen am Hintern trotzdem weiterhin die 23 Stunden und 45 Minuten pro Tag einfach dahin zu legen, das durchzuhalten, durchzustehen, das ist eben auch unsere Kraft. Und das ist etwas, was wir uns auch bewusst machen können und worauf wir auch stolz sein dürfen und was wir auch für andere Dinge in unserem Leben anzapfen können. Es ist nicht nur das Empfangende und weiß ich nicht was, es ist auch eine verdammt große Macht, die wir haben und Stärke.
Ja, das ist ganz viel Lebensenergie auch, diese Disziplin. Ich weiß noch, du hattest dazu mal einen Instagram-Post gemacht und ich weiß auch, wie ich da gesessen habe und das gelesen habe und dachte, ja, genau das. Also es ist halt nicht gerade, wenn ich das so sagen darf, gerade so in der Yoga-Eso-Spirituellen Szene ist halt ganz oft dieses Weibliche von alles ganz fließen und fast so ein bisschen la-di-da. Aber allein, ich meine, Yoga, ja, ist eine Disziplin, ja. Yoga ist einfach auch dranbleiben und durchhalten.
Ja, und generell im Leben ist dranbleiben und durchhalten auch eine gute Sache. Und das ist auch eine weibliche Eigenschaft. Und das weibliche Fließen, ne, manchmal habe ich das Gefühl, es zerfließt dann auch. Und wir haben aber auch die Kraft, die Grenzen zu setzen, eigene Welten zu schaffen. Wir schaffen Babys, Menschen, Materie. Unsere Materie schafft wieder eine neue Materie und setzt damit Grenzen. Und das ist eben auch eine Qualität. Und die habe ich da stark angezapft. Und das ist auch etwas, was ich zumindest als Learning mit rausnehmen kann. Also ich würde echt nicht sagen, und das ist auch so, das ist dann so ein bisschen, wo ich manchmal auch so ein bisschen drauf reagiere, wenn ich so Sätze höre wie, dein Körper ist immer für dich. Nein, ist er nicht. Ja, manchmal entwickelst du Krebstumore oder eben deine Fruchtblase platzt aus einem völlig unbekannten Grund. Und da ist der Körper nicht für dich. Der Körper ist einfach, warum auch immer das jetzt passiert ist. Aber was du aus der Situation machst und wie du damit umgehst, das ist in deiner Hand. Und das nehme ich mit aus der Zeit. Und das ist etwas Wertvolles, das ich mitnehme. Ich möchte nicht sagen, das ist für etwas gut gewesen, weil ich wünsche das keinem. Es war eine schlimme Zeit und ich möchte sie nicht nochmal erleben.
Ja.
Deshalb hätte ich jetzt auch Angst, nochmal schwanger zu werden, zum
Ja.
Beispiel. Also
Aber auf jeden
Zweifel
Fall,
freue ich mich
auch
drum.
schon mal eine gute Vorbereitung auf das Muttersein. Diese
Was vielleicht?
Disziplin, dran zu bleiben.
Das
Ja.
kannst du mir sagen. Ich bin ja ganz frisch, Mama.
Ja, das kann ich dir aus 3,5 Jahren Erfahrung sagen. Das ist dann schon mal, ja, nicht die schönste Vorbereitung, die man vielleicht darauf haben kann, aber es ist eine Vorbereitung.
Ja.
Was ich fragen wollte, war, du hattest ursprünglich dich auf einen geplanten Kaiserschnitt vorbereitet.
Ja.
Und dann kam ja Lukas doch vaginal zur Welt. Hatte das damit zu
Auch
tun?
bewusst.
Ja, das
Bewusst.
wollte ich fragen. Wann
Ich habe
kam
mich
da der
bewusst dafür
Schritt?
entschieden. Und zwar haben mir alle gesagt, dass gerade bei Frühchen das besonders wichtig ist, dass man das nochmal vaginal, dass man vaginal gebärt. Also sie hätten, und das fand ich ganz toll, beide Krankenhäuser hätten meinen Wunsch, den Kaiserschnitt zu bekommen, respektiert. Ne, also haben mir auch nicht reingeredet. Sie haben auch gesagt, das ist ihre Entscheidung, wir können das verstehen, dass sie das möchten. Wir möchten Ihnen nur sagen, für das Kind wäre es definitiv besser, wenn es vaginal geboren wird. Gerade als Frühchen wäre das wichtig. Das Wasser wird aus den Lungen gepresst durch den Geburtsvorgang. Das Mikrobiom bildet sich. Also es gibt einfach so viele Vorteile. Überlegen Sie sich das. Das ist Ihre Entscheidung. Wir unterstützen Sie in beiden Fällen. Dann habe ich mich entschieden, vaginal zu gebären. Und weil ich denke, und das war immer meine Philosophie, nicht immer meine Philosophie im Leben, aber seit ich mein Leben geändert habe, seit es angefangen hat, ist es meine Philosophie, dass mich meine Traumata nicht bestimmen. Ja, also generell glaube ich nicht an Sätze wie ich bin so. Wenn du sagst, ich bin so, dann ist es deine Entscheidung, so zu sein. Du kannst dich nämlich auch anders entscheiden, anders zu sein und anders zu reagieren in Situationen. Es ist nur sehr anstrengend und nervig und kostet so viel Kraft. Aber ich habe das in verschiedenen Aspekten meines Lebens getan und ich weiß, dass es möglich ist. Und dann habe ich gedacht, okay, hier geht es nicht um dich, Sandra. Und das ist etwas, womit du es auch vielleicht vollständig dann nochmal loslassen kannst, weil es dich eben nicht mehr bestimmt. In keinster Weise. In der Sexualität habe ich das schon lange nicht mehr, aber auch in diesem Aspekt. Ist es etwas, was dich nicht mehr definiert, sondern du bist stark genug, um jetzt für dein Kind da zu sein. Und das ist wichtiger. Und wir schaffen das. Und dann habe ich mich, ich hatte wahnsinnig Angst, aber ich habe mich dann dafür entschieden.
Und
Spoiler
dann,
Alert, ich hatte eine traumhafte Geburt.
ja, das ist jetzt
Immerhin
vielleicht
das. Ja, immerhin das.
ein guter Cliffhanger, weil wir haben jetzt unsere Zeit für heute erreicht. Wir werden eine weitere Folge
Nein,
aufnehmen, weil
im Ernst?
es ist
Haben wir schon eine
gerade.
Stunde gesprochen? Aber sie sind noch nicht da. Wir könnten noch ein bisschen.
Okay, dann geht's noch weiter. Ja, wann fing die Geburt denn an?
Die Geburt fing dann in Woche 31 plus 3 an, plus 3 Tage. Und beziehungsweise 31 plus 2 an dem Tag waren die, ich bin am Donnerstag ins Krankenhaus gegangen, weil ich so Schmerzen hatte und ich wusste nicht, sind das Wehen oder sind das nicht Wehen. Ich bin nicht so schmerzempfindlich. Ich hatte auch nie Probleme mit den Tagen. Ja, ich hatte nie Periodenschmerzen. Deshalb war es für mich auch mal super schwer, wenn gesagt haben, ja, Wehen fühlt sich an wie Periodenschmerzen. Ich so, ja, aber wie fühlen sich Periodenschmerzen? Kann es nicht sagen. Ich habe nie welche gehabt.
Und
Ja.
da muss ich zu sagen, ich mit Endometriose kenne mich sehr gut aus mit
Ja.
Menstruationsschmerzen. Und ich persönlich finde, Wehen fühlen sich überhaupt nicht an wie Menstruationsschmerzen.
Gut, dass du
Also
das sagst, ja?
auch lustigerweise, ich könnte auch, obwohl meine zweite Geburt jetzt wirklich noch nicht lange her ist, ich könnte nicht beschreiben, wie sich eine Wehe anfühlt. Es ist
Nee, ich
irgendwie.
finde es auch total schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Vor allen Dingen, also die richtigen Wehen natürlich, ja, also die kannst du nicht verpassen, aber so diese Anfangswehen, das ist so, oh, ist das jetzt einfach nur Krämpfe? Sind das Übungssachen oder was ist das? Und da war ich am Donnerstag im Krankenhaus und da meinte er, nee, klar, Wehen, aber es ist noch sehr unregelmäßig und 3,5 Zentimeter Zervix, alles super. Gehen Sie mal wieder nach Hause, bewegen Sie sich ruhig mal ein bisschen mehr. Sie sind jetzt in Woche 31. Und dann habe ich dann auf das Dokument gewartet und dann wurden die Schmerzen stärker. Ich so, nee, irgendwas ist hier verkehrt. Dann habe ich dem Arzt nochmal gesagt, aber es ist anders. Das fühlt sich anders an. Und ich habe auch Schmerzen. Also, na gut, untersuchen wir sie nochmal. Und dann innerhalb dieser 1 Stunde hat sich die Zervix, hat sich der Muttermund schon um 1 Zentimeter wieder verkürzt. Verlängert.
Er wird
Ja, ein
kürzer
Zentimeter mehr.
und öffnet sich.
Ja, genau, 1 Zentimeter weiter geöffnet, danke. Und da meinten sie, oh, okay, dann bleiben Sie mal hier. Und das war auch in dem anderen Krankenhaus, das war das Krankenhaus, wo ich dann hingewechselt bin, die eines der besten Krankenhäuser für Neonatologie sind. Und dann war ich erst in der Notaufnahme. Ich glaube, für eine Nacht, oder bin ich aufs Zimmer gekommen, ich weiß es nicht. Da war ich dann aber auch nochmal für 2 Tage und dann wurde es aber stärker mit. Ich habe Wehenhämmer auch dann bekommen. Ich hatte vorher tatsächlich die ganze Zeit keine Wehen oder nur so ganz, ganz schwach. Ja, musste keine Wehenhämmer nehmen. Und dann hatte ich ja Wehenhämmer bekommen. Da ging es mir sehr, sehr schlecht mit. Die machen ja so unfassbare Kopfschmerzen, ganz, ganz schlimm. Und dann war ich dann hat das aber nicht mehr gewirkt. Auch die Wehenhämmer haben nicht mehr gewirkt. Und dann bin ich in die Notaufnahme, in die Notfallgynäkologie gekommen, dass man sofort reagieren kann, wenn es denn dann halt anfängt. Und ich hatte auch eine private Hebamme, Krishinda, Barcelona Midwife. Die ist nämlich auch richtig super, falls man die nochmal erwähnen darf, die mir auch über Instagram empfohlen worden ist. Und die habe ich dann auch schon angerufen und habe gesagt, Frischina, pass auf, ich glaube, heute Nacht geht es los, kannst du mit ins Krankenhaus kommen? Ich hatte das mit dem Krankenhaus vorher auch schon abgeklärt. Ich hatte auch einen Geburtsplan gemacht und hatte auch gefragt, ob ich den Kleinen bekommen darf, wenn das halt möglich ist, medizinisch, wenn er halt eben, wenn er genug Sauerstoff bekommt. Habe darum gebeten, dass die Nabelschnur erst durchtrennt wird, wenn sie weiß ist, wenn es halt eben medizinisch möglich ist. Und hatte mich mit Krishinda auch darauf vorbereitet. Und sie hatte mir auch gesagt, Sandra, du hattest so eine beschissene Zeit. Lass dir eine PDA geben. Auf jeden Fall. Du musst da jetzt gar nichts mehr aushalten, sondern gucke einfach, dass du so stressfrei und entspannt wie möglich durch die Geburt gehst. Und das war für mich dann auch klar. Ich habe auch das von Anfang an auch schon kommuniziert, dass ich das gerne hätte, wenn es denn dann so weit ist. Und habe das dann aber, wusste nicht genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, bis die Wehen dann auch einfach so krass waren. Meine Güte, also Wehen sind ja solche Arschlöcher. Wahnsinn, wie, also diese Schmerzen. Und ich hatte einfach keine Pause. Weißt du, meine Wehenpausen waren 30 Sekunden bis maximal 1 Minute. Und das meine Geburt war jetzt nicht besonders lang, aber über weiß ich, wie lange das war, 1 Stunde, keine Ahnung. Aber es war wirklich so schlimm. Und dann habe ich gedacht, ich gibt's 4, bitte. Und da war ich so froh über die Yoga-Praxis, weil mit diesen Hammer Schmerzen so still zu sitzen, wenn sie dann die Nadel in das Rückgrat da reinpacken für die Anästhesie. Das kostet ja eine solche Willenskraft. Und ich war auch so mit, nein, ich kann das nicht, weil ich war schon, man muss dazu sagen, ich war auch richtig auf. Ja, meine ganzen Arme waren total zerstochen. Man hatte Probleme, Venen bei mir zu finden, weil ich so viele Katheter einfach auch schon bekommen hatte. Ah, jetzt kommen sie gerade wieder und der Kleine schreit. 3 Katheter in meinen Armen und, das war ja, aber da wieder die Ruhe zu finden und die Kraft und die Konzentration einfach dann stillzusetzen, hat mir das Yoga unglaublich geholfen. Und ab dann wurde es sehr entspannt. Und ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich einen Cut machen und dann einmal erzählen, wie es danach weiterging.
Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Thea.